Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den dritten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den dritten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniel, Kapitel 11, Vers 36 bis Kapitel 12, Vers 3.
Ich möchte zuerst eine Stelle zeigen zum Überrest Israels. Das sind zunächst die 144.000 aus Offenbarung 7, die zur Bekehrung kommen. Und jetzt lesen wir in Jesaja 10, Vers 20. Und es wird geschehen an jenem Tage. Beyom, das heißt in dieser Epoche, in jener Epoche. Da wird der Überrest Israels und das Entronnene des Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels in Wahrheit. Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Jetzt könnte ich fragen, was heißt auf Hebräisch starker Gott? Und manche wüssten das. El Gibor. Das ist der Name des Messias, ein Kapitel davor. 9 Vers 6. Man nennt seinen Namen wunderbarer Berater. El Gibor, starker Gott. Vater der Ewigkeit. Sar Shalom, Fürst des Friedens. Sie werden zum Messias umkehren. Sie werden den Messias erkennen. Darum steht hier, der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu El Gibor. Und sie werden erkennen, er ist Gott und Mensch in einer Person. Moses Maimonides war falsch. Gott ist nicht Yachid, sondern Gott ist Echad. Auch der Sohn ist Gott, wie der Vater und der Heilige Geist. Und dann Vers 22, denn wenn auch dein Volk, Israel, wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Und schließlich sagt Zacharja 13, Vers 8, ein Drittel wird zur Umkehr kommen, während der Drangsal. Aber eben nur ein Überrest. Vertilgung ist fest beschlossen, sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Und nun aus Jesaja 37, Vers 31. Auch da wird der Überrest, wie noch an sehr vielen anderen Stellen, beschrieben. Und das Entronnene vom Haus Juda, das übrig geblieben ist, wird wieder Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen. Und ein Entronnenes vom Berg Zion, der Eifer des Herrn der Heerscharen, wird solches tun. Sehen wir, das ist nicht eine Erweckung in Amerika, wo heute viele Juden zum Glauben kommen, sondern das wird von Jerusalem ausgehen. Die bekehrten Juden heute, die werden bei der Entrückung mit der Gemeinde weggehen. Denn das ist ja das Geheimnis der Gemeinde, dass Gläubige aus den Juden und den anderen Völkern zusammen ein Leib, die Gemeinde, bilden. Und die Gemeinde wird gehen. Aber dann wird Gott in Israel eine Erweckung auslösen. Und hier steht, der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Und die Erweckung wird von Jerusalem ausgehen. Und wir können sogar noch genauer sagen, von Ost-Jerusalem. Denn es heißt hier, ja, ein Entronnenes vom Berge Zion. Der Berg Zion, das ist der Tempelberg in Jerusalem. Da, wo die Klagemauer ist. Da geht die Erweckung aus. Und da ist auch heute die Tempelbewegung tätig. Und so wird der Herr nach der Entrückung verblendete Augen öffnen Genauso wie über die Völker im ehemaligen christlichen Abendland, da kommt eine Verblendung. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Aber Römer 11 sagt, dass dem jüdischen Volk zum Teil Verstockung widerfahren ist. Und dann wird dort die Wende kommen, dass Gott eben die Augen öffnet. Zuerst die 144.000 und dann sogar ein ganzer Drittel, der sich bekehren wird. Aber auch die Erweckung geht von Ost-Jerusalem, vom Tempelberg aus. Und nun Jesaja 16, da spricht Gott zu Moab. 16, Vers 3. Nicht wahr? Schon ab Kapitel 15, Vers 1 haben wir einen Ausspruch über Moab. Dieses Gebiet von Jordanien auf der anderen Seite des Toten Meeres. Und jetzt in 16, Vers 3 sagt Gott, schaffe Rat, triff Entscheidung, mache der Nacht gleich deinen Schatten am hellen Mittag. Verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling entdecke nicht. Lass meine Vertriebenen bei dir weilen, sei, Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Sehen wir, der Überrest wird auf die Berge fliehen, nach Matthäus 24. Dann gehen die über den Jordan nach Moab. Und dort werden Araber diesen Überrest verstecken in der Wüste von Moab. Und Moab soll also der Nacht gleich machen, seine Schatten am hellen Mittag. Die Vertriebenen, den Flüchtling, sollen sie verbergen, so dass man ihn nicht entdecken kann. Und Gott sagt, lass meine Vertriebenen bei dir weilen. Sei, o Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Wer ist der Verwüster? Das ist der König des Nordens. Die werden eben fliehen können, weil sie das Zeichen nach Matthäus 24, 15 verstehen werden, der Gräuel an heiligem Ort, da müssen sie fliehen. Und die große Drangsalszeit wird also ausgelöst durch diesen Angriff von Norden. Und darum ist es wirklich nicht übertrieben, wenn man sich beschäftigt heute, was macht dieser IS, was entwickelt sich da? Denn von dort aus wird die Katastrophe kommen für die ganze Welt. Und das Ganze wird einen Weltkrieg auslösen. Der Herr Jesus sagt, es wird so schlimm sein, wie es noch nie gewesen war. Und wenn Gott diese Zeit nicht verkürzt hätte auf 3,5 Jahre, würde kein Mensch überleben, kein Fleisch gerettet werden. Und dann steht weiter in Jesaja 16, Vers 4, in der Mitte, denn der Bedrücker hat ein Ende, die Zerstörung hat aufgehört. Die Zertreter sind aus dem Land verschwunden. Wir werden gleich sehen, der Herr Jesus wird schließlich eingreifen und diesen König des Nordens vernichten. Und ein Thron wird durch Güte aufgerichtet werden und auf ihm wird im Zelt Davids einer sitzen, in Wahrheit, der da richtet und nach Recht trachtet und der Gerechtigkeit kundig ist. Das ist der Herr Jesus, der dann auf dem Thron Davids von Jerusalem aus seine Weltherrschaft des Friedens aufrichten wird. Aber wir sind noch nicht ganz so weit. Gehen wir zurück zu Daniel 11, um diesen Feldzug so kurz, aber es ist wie eine Federzeichnung im Detail anzuschauen. Also Edom und Moab wird der Hand des Königs des Nordens entrinnen und so wird der Überrest in Moab bewahrt bleiben. Und er wird seine Hand an die Länder legen. Wieder in der Mehrzahl. Und jetzt kommt ein Beispiel von einem solchen Land, das drankommt. Und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Ja, wie immer. Der IS muss die Staatskassen plündern, um seine Kriege zu finanzieren. Seine Kriege und seine Gräuel. Ägypten wird ausgenommen werden. Ägypten will nichts zu tun haben mit dem IS. Aber die haben bereits Verbündete in Ägypten. Zwei Terrororganisationen mit IS verbunden sind da. Und dann steht weiter Ägypten in seine Gewalt bringen und Libyer und Kuschiter werden in seinem Gefolge sein. Libyen, ja, das Land links von Ägypten, wird hier namentlich erwähnt, zusammen mit dem König des Nordens. Und dort hat der IS seinen Ableger schon. Die sind dort präsent. Die bedrohen von Libyen aus bereits schon den Vatikan. Die wollen den Vatikan angreifen. Ist auch nicht mehr so weit von Libyen. Ist wirklich, dass man vor den Toren Roms schon bald. Ja, und Libyen im Gefolge und dann die Kuschiter. Kusch ist in der Bibel das Land südlich von Ägypten. Das ist die biblische Bezeichnung für Sudan. Äthiopien im weitesten Sinn, aber im engen Sinn Sudan. Und es ist ja bekannt, Nordsudan ist ein islamisches Land. Die machen wirklich also die Klammer um Ägypten herum. Das entspricht genau dem, was die Ziele des IS heute sind. Aber dann kommen schlechte Nachrichten für ihn. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Ja, natürlich. Der Diktator von Europa über das Gebiet nördlich von Ägypten, ja, muss ja seine Verpflichtung für den siebenjährigen Bund erfüllen. Und so muss der Westen seine Streitkräfte in den Nahen Osten verschieben, um Israel unter dem Antichristen zu helfen. Also das erschreckt ihn da in Ägypten. Und er merkt, ich muss natürlich zurück, denn das Wichtigste ist Jerusalem mit dem Tempelberg. Ich war, dieser Angriff von Norden wird das Hauptziel haben, dass der Tempelberg zurückerobert wird. Darum steht auch in Psalm 83 von den Feinden Israels, sie sagen, lasst uns die Wohnungen Gottes in Besitz nehmen. Und so wird beim ersten Angriff von Norden her, wenn das ganze Land überrannt wird, Joel 2 sagt, das Land vor ihm ist wie der Garten Eden und dann ist alles verbrannt, wo er durchgeht. Israel hat 240 Millionen Bäume angepflanzt und die kommen und werden verbrennen, was es geht im Land Israel. Jerusalem wird erobert werden, aber dann geht eben der König des Nordens weiter, erobert Ägypten und wenn er dort bedroht wird, wieder zurückkehren, um Jerusalem ein zweites Mal zu belagern. Ja, und dann wird eben Europa seine Truppen verschieben. Wo müssen sie hin mit den Schiffen? Ja, übers Mittelmeer. Zum größten Militärschiffhafen Israels. Wo ist der? In Haifa. Und was liegt im Hinterland von Haifa? Harmagedon. Ja, jetzt ist klar, warum die nach Harmagedon gehen. Offenbarung 16, geschrieben im Jahr 95. Und da muss man bedenken, im Altertum war ja der Hafen Israels im Mittelmeer, der war unten in Jaffo, südlich von Tel Aviv. Aber heute in der modernen Zeit ist er in Haifa. Und das steht in Offenbarung 16, Vers 13. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten, da haben wir diese Dreiheit, drei unreine Geister kommen, wie Frösche, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen. Erdkreis, griechisch Oikumene, das ist in der Bibel der Fachausdruck für das Römische Reich. Also da geht es wirklich um das neue Römische Reich, das wird versammelt. Zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Krieg jenes großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, sagt Gott. Glückselig wird er wacht und seine Kleider bewahrt, auf dass er nicht nackt wandle und man seine Schande nicht sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Das eignet sich, diese riesige Ebene, fast so groß wie der Kanton Solothurn, viel größer als das Bundesland Bremen. Da werden die Truppen versammelt. Und Ich habe das mal fotografiert. Vom Karmel runter sieht man einen der größten Militärflughäfen, mitten in der Ebene Harmagedon. Also auch ideal für die Luftwaffe. Harmagedon. Dort wird diese Front des Westens aufgebaut werden. Aber was macht der König des Nordens? Er fürchtet sich und kehrt zurück ins Land Israel. Daniel 11, Vers 44. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Ja gut, von Osten muss ja auch noch was kommen. Ja, Offenbarung 16 sagt das. Auch. Hätten wir doch das offen gelassen. Da wird eben nicht nur Europa beschrieben, sondern in Offenbarung 16, Vers 12 steht, und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, auf das der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang her kommen. Aha, das sind Länder von jenseits des Euphrats. Im Altertum war der riesige Strom Euphrat gewissermaßen eine Grenze zwischen dem westlichen Asien und dem östlichen Asien. Und da werden die Könige von Sonnenaufgang, von Asien jenseits des Euphrats, die werden auch kommen, intervenieren. Hier steht nicht, welche Länder, da müssen wir auch nichts behaupten, aber es gibt schon einige Kandidaten, die da sehr interessiert sein könnten. Man denkt, China ist eine unglaubliche Supermacht militärisch geworden. Mit einer riesigen Armee, die können Abermillionen auf die Beine stellen. Indien auch, eine Armee von Abermillionen. Und noch mehr. Also, in der Mehrzahl, die Könige von Sonnenaufgang, die wollen auch intervenieren und in das Gebiet für sie jenseits des Euphrats kommen. Und wenn sie beim Euphrat sind, dann sind sie beim IS angelangt. Nicht wahr? Und man muss ja noch Folgendes bedenken, in Offenbarung 9 wird beim sechsten Posaunengericht Folgendes gesagt, Vers 13. Und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist, zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, sagen, löse die vier Engel, welche an dem großen Strom Euphrat gebunden sind. Und die vier Engel wurden gelöst, welche bereitet waren auf Stunde und Tag und Monat und Jahr, auf dass sie den dritten Teil der Menschen töteten. Also am Euphrat sind vier dämonische Engel gebunden. Die können nicht agieren, bis auf diesen Moment. Und dann wird Gott diese dämonischen Engel am Euphrat lösen und dann wird sich das Böse entfesseln können. Genau da. Der Euphrat fließt durch Syrien durch, ja? Genau da, und zwar so, dass ein Drittel der Menschheit umkommt. Und der IS sagt schon heute, sie hätten vor, 50 bis 500 Millionen Menschen zu töten. Die sprechen schon so. Und gleich danach wird gesagt, dass dann ein Heer auftritt von Hunderten von Millionen. Also unvorstellbar, was sich da zusammenbraut und was in Daniel da mit ganz kurzen Strichen gezeichnet wird. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Das ist sein Ziel, so viele wie möglich zu töten. Und er wird seine Palastzelte aufschlagen zwischen den Meeren, in der Mehrzahl, nicht zwischen dem Meer, sondern zwischen den Meeren und dem Berg der Heiligen Zierde. Wo ist der Berg der Heiligen Zierde? Das ist der Tempelberg in Jerusalem. Und er wird da im Bereich zwischen Tempelberg und den Meeren, ja, links haben wir das Mittelmeer und rechts das Tote Meer. Also wir können die Front schön einzeichnen da, zwischen Mittelmeer, Tempelberg, Jerusalem und dem Toten Meer. Da stellt sich der König des Nordens auf. Da haben wir also im Land Israel dann zwei Fronten, die deutlich getrennt sind. Oben Harmagedon, da unten das Gebiet zwischen Tel Aviv Jerusalem bis zum Toten Meer runter. Und dann heißt es, und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Dann, wenn die Kraft Israels am Boden zerbrochen sein wird, wird der Herr Jesus eingreifen. Jetzt lese ich aus Zacharja 14, die Parallelstelle. Zacharja 14, Vers 1. Siehe, ein Tag kommt für den Herrn. Da wird deine Beute verteilt werden in deiner Mitte. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Übrigens, mit allen Nationen ist in Zacharja 12 bis 14 gemeint, alle Nationen ringsum. Sieht man das schon in Kapitel 12? Das ist ja eine Einheit. 12, 13, 14. Und in Kapitel 12 heißt es, Vers 3, und es wird geschehen an jedem Tag, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Alle, die ihn aufladen wollen, werden sich gewisslich daran verwunden. Aber in Vers 2 wird erklärt, was alle Völker sind. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Das sind genau die islamische, arabische Welt. Ringsum. Alle, die ihn aufladen wollen, werden sich gewisslich daran verwunden. Ein Laststein war früher ein großer Stein, den starke junge Männer benutzten, um ihre Kräfte zu messen. Gute konnten den Stein heben bis auf die Hüfthöhe, bessere auf Kopfhöhe und die allerbesten über dem Kopf. Aber wehe, wenn man dann losließ. Und das ist genau der Punkt. Jerusalem wird zum Test militärischer Stärke werden. Aber alle Völker ringsum, die Jerusalem um jeden Preis wollen, werden sich daran verwunden. Und nun, Zacharja 14, Vers 2, und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln, und die Stadt wird eingenommen, und die Häuser werden geplündert, und die Frauen geschändet werden, und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Das beschreibt noch die erste Belagerung von Jerusalem, wenn der König des Nordens von Norden herkommt. Dann geht er weiter nach Ägypten, kehrt wieder zurück zur zweiten Belagerung und das wird nun in Vers 3 beschrieben. Und der Herr wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten, wie an dem Tag, da er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten, nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Übrigens, geologisch ist der Bruch in den Schichten bereits zu sehen. Dort. Es gibt wirklich diesen Bruch im Ölberg. Ich habe das vor kurzem mit einem Spezialisten mal besprochen, der eine führende Rolle gespielt hat in einem Erdölunternehmen. Und der kannte sich da gut aus und konnte mir wirklich bestätigen, ja, das ist bekannt dort, dieser Riss. Und Zacharja 14 sagt, der Ölberg wird sich so spalten. Und dann Vers 5, und ihr, das ist der Überrest, der in Jerusalem zurückbleiben wird, nicht wahr? Der Überrest aus Judäa wird nach Moab fliehen, aber es gibt einen Überrest, der in der Stadt bleibt. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Und das Tal der Berge wird bis Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Der Herr Jesus wird eingreifen und wird den König des Nordens und alle seine Truppen vernichten. Und jetzt schauen wir uns mal Joel 2 an. Da wird dieser Angriff von Norden so beschrieben, in Kapitel 2. Stoßt in die Posaune auf Zion. Auf dem Tempelberg soll man das Schofarhorn blasen. Und blast Lärm auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn, denn er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Sehen wir, das ist der Tag des Herrn. Aber die Gemeinde kommt da nicht rein. Aber wir müssen wissen, was da kommt. Und Vers 2 sagt, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge. Ein großes und mächtiges Volk, desgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist. Und nach ihm nicht mehr sein wird bis in die Jahre der Geschlechter und Geschlechter. Also die werden Massen von Armeen zusammenführen. Aus dem Bereich von Libanon, Syrien bis nach Pakistan. Und zwar so, dass es eben heißt, ein großes und mächtiges Volk, der desgleichen von Ewigkeit nicht gewesen ist und nach ihm nicht mehr sein wird bis in die Jahre der Geschlechter und Geschlechter. Vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste und auch lässt es keine Entronnenen übrig. Und dann schreit der Überrest in der Not zu Gott, macht eine Bußversammlung im dritten Tempel, aber ohne Opfer, nur beten. Und dann steht in Joel 2, Vers 18, dann eifert der Herr für sein Land. Und er hat Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr antwortet und spricht zu seinem Volk, siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet. Und ich werde euch nicht mehr zum Hohne machen unter den Nationen. Und ich werde den von Norden kommenden, sehen wir, das ist genau der gleiche Feind wie der Assyrer in Jesaja und der König des Nordens in Daniel. Ich werde den von Norden kommenden von euch entfernen und ihn in ein dürres und wüstes Land vertreiben, seinen Vortrab in das vordere Meer und seinen Nachtrab in das hintere Meer. Und sein Gestank wird aufsteigen und aufsteigen sein übler Geruch, weil er Großes getan hat. Fürchte dich nicht, Erde, frohlocke und freue dich, denn der Herr tut Großes. Und so weiter. Was ist das? Das vordere Meer und das hintere Meer. Im Orient orientierte man sich eben am Orient. Also, Osten, das ist vorne. Westen ist in der Bibel hinten. Rechts, das ist Süden, darum steht in Hesekiel 16, Sodom ist rechts und Samaria ist links. Ja, links ist Norden. Also das vordere Meer ist das Tote Meer, das hintere Meer ist das Mittelmeer. Wir sind gewohnt, alle Karten haben Norden oben, aber eigentlich biblische Karten müssten Osten vorne haben. Und so wird also ein Teil der Armee wird ins Tote Meer getrieben und ein Teil ins Mittelmeer. Aber sehen wir, das entspricht genau der geografischen Situation von Daniel 11. Er wird zwischen den Meeren und dem Berg der Heiligen Zierde seine Militärmacht aufstellen. Das ist genau dieses Gebiet. Und eben ein Teil kommt dann ins Mittelmeer, der andere Teil ins Tote Meer. Der Jesus wird also als Richter der Welt eingreifen. Und das wird so dramatisch beschrieben, zum Beispiel in Jesaja. Ja, Jesaja 31, Vers 4. Denn also hat der Herr zu mir gesprochen. Wie der Löwe, ja, der junge Löwe, wieder den der Hirtenmenge zusammengerufen wird, über seinem Raub knurrt, vor ihrer Stimme nicht erschreckt und sich vor ihrem Lärmen nicht ergibt. Da sieht man das Bild. Also ein Löwe hat ein Lamm geschnappt. Jetzt kommen die Hirten und wollen gegen den Löwen vorgehen. Der hat überhaupt keine Angst vor den Hirten. Der knurrt, der ist nicht in Schrecken zu versetzen. Und jetzt wird das übertragen. Also wird der Herr der Heerscharen herniedersteigen. Um auf dem Berg Zion, das ist der Tempelberg, und auf seinem Hügel zu streiten, gleich schwebenden Vögeln, also wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschirmen. Beschirmen, erretten, schonen und befreien. Also der Herr kommt auf dem Ölberg, aber dann geht er rüber über das Kidron-Tal, aber in Luft, ja? Über die Stadt Jerusalem und wird Jerusalem beschirmen. Und dann heißt es vorübergehen, schonen, beschirmen und erretten, schonen. Hebräisch Passach. Das heißt schonend vorübergehen. Das ist das Wort aus 2. Mose 12, wo Gott sagt, und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Als der Verderber. Und darum heißt das Fest eben Pessach. Das kommt von Passach. Schonendes Vorübergehen. Und so wird also der Herr Jesus Jerusalem schonend bewahren und befreien. Und so gibt es noch viele Stellen, die beschreiben, wie die Wiederkunft Jesu sein wird. Jesaja 29, Vers 1. Da wird Jerusalem genannt Ariel. Ariel heißt Gottes Löwe, aber gleichzeitig auch Gottes Herd. Also Gottes Altar, der raucht, nicht wahr? Und darum gibt es hier ein Wortspiel. Wehe Ariel. Ariel, Stadt, wo David lagerte. Fügt Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen. Ein Jahr vergeht ums andere, aber dann kommt's. Und ich werde Ariel bedrängen. In zwei Belagerungen, ja? Einmal von Norden, einmal von Süden. Aber jedes Mal durch den König des Nordens. Und ich werde Ariel bedrängen. Und es wird Seufzen und Stöhnen geben. Und sie wird mir sein wie ein Ariel. Also wie ein Altar, der raucht. Und ich werde dich im Kreise umlagern und dich mit Heeresaufstellungen einschließen und Belagerungswerke wieder dich aufrichten. Und erniedrigt wirst du aus der Erde reden und deine Sprache wird dumpf aus dem Staub ertönen. Und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen und deine Sprache wird aus dem Staub flüstern. Israel völlig am Boden. Können nur noch flüstern. Können nicht mal mehr schreien. Aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein. Und wie dahinfahrende Spreu die Mengen der Gewaltigen. Und man muss sich vorstellen, wenn da ein Sturmwind kommt, was passiert mit dem Staub? Weg. Was geschieht in der Tenne mit der Spreu? Weg. Und genau das wird hier erklärt. Die Menge deiner Feinde wird sein wie dahinfahrende Spreu. Die Menge der Gewaltigen. Und in einem Augenblick, plötzlich wird es geschehen, von Seiten des Herrn der Heerscharen, wird sie heimgesucht werden, mit Donner und mit Erdbeben und großem Getöse, Sturmwind und Gewitter und eine Flamme verzehrenden Feuers. Und wie ein nächtliches Traumgesicht wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen wie der Ariel und alle, welche sie und ihre Festung bestürmen und sie bedrängen. Und es wird geschehen, gleich wie der Hungrige träumt, und siehe, er isst, und er wacht auf, und seine Seele ist leer. Und gleich wie der Durstige träumt, und siehe, er trinkt, und er wacht auf, und siehe, er ist matt, und seine Seele lechzt. Also wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen wieder den Berg Zion. Wenn der Herr Jesus kommt, dann ist quasi wieder der Traum vorbei. Und er wird den König des Nordens vernichten. Aber haben wir gesehen, in Daniel 11 wird das nur ganz kurz umschrieben in einem Satzteil. Und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Und dann wird Daniel weiter erklärt in Kapitel 12. Und in jener Zeit, wenn diese Dinge geschehen, ja, wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Wir haben schon in Daniel 10 gesehen, dass dämonische Engelfürsten an der Spitze verschiedener Nationen stehen. Wir haben dort gelesen von dem Fürsten von Persien. Ein teuflischer Engel an der Spitze des Iran. Das erklärt natürlich einiges. aber auch an der Spitze von Griechenland, wird gesagt in Daniel 10, erklärt auch einiges. Der Fürst von Griechenland. Und dann wird aber hier gesagt, bei Israel ist es anders, dort ist ein Engel Gottes an der Spitze, Michael. Der Erzengel Michael, der schon gemäß Judas Brief auch mit dem Teufel einen Streit hatte, um den Leib Moses. Ich war, Gott hatte Mose begraben in 5. Mose 34, nachdem er vom Nebo aus noch das Land gesehen hatte. Gott hat ihn begraben, niemand weiß sein Grab. Gott wollte nicht, dass Israel wüsste, wo die Überreste Moses sind, denn es wäre ein leichtes gewesen für den Teufel, Israel zu verführen, diesen Leichnam zu verehren. Aber der Teufel hat ein Interesse, dass dieser Leichnam bekannt gemacht wird. Und darum sagt der Judasbrief, hat der Engel Michael einen Wortwechsel mit dem Teufel um den Leib Moses. Aber Michael hat nicht irgendwelche lästernde Ausdrücke benutzt, er hat einfach gesagt, der Herr schelte dich. Aber er hat sich eingesetzt dafür, dass dieser Leib Moses nicht bekannt wird, weil er sich einsetzt für die Sache Israels. Und dann, wenn diese schrecklichste Zeit kommt, wird Michael aufstehen und besonders aktiv werden. Der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Nicht wahr? Das ist genau das, was der Herr Jesus wieder aufnimmt in Matthäus 24. Da sagt er von dieser großen Drangsalszeit, sehen wir auch, wie das Neue Testament so eng verbunden ist mit der Prophetie des Alten Testaments. Der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 24, Vers 21, denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und dann steht weiter in Daniel 12, und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Ein jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Ah, Israel wird zwar an den Punkt geführt werden, dass das Volk am Boden liegt, nur noch aus dem Staub flüstert. Wirklich Katastrophe. Auf niemanden können sie vertrauen in dieser Welt, nicht auf Amerika, nicht auf Europa, niemand. Aber auch nicht auf ihre eigene Armee. Der Punkt wird kommen, wo sie am Boden liegen. Aber hier steht, und in jener Zeit wird ein Volk errettet werden. Weil der Herr Jesus wird, wenn die Not am höchsten ist, wird er persönlich eingreifen und Jerusalem, das Land Israel erretten, das Volk Israel erretten, aber nicht alle, sondern nur an jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Das ist das Buch des Lebens. Wenn wir diesem Thema nachgehen würden, es gibt ja einen alten Bibelstudientag, kann man auf CD haben oder auf Sermon Online nachhören, aber nur Schweizerdeutsch, über das Buch des Lebens. Wenn man alles zusammenfasst über das Buch des Lebens im Alten und Neuen Testament, wird klar, Gott hat bei der Erschaffung der Welt alle Menschen eingeschrieben ins Buch des Lebens. Weil Gott für alle das Leben will. Also da sieht man übrigens die Lehre, die wirklich kalvinistische Lehre, Gott habe nur einen Teil der Menschheit retten wollen, von Anfang an. Ist falsch. Gott hat alle Menschen eingeschrieben in das Buch des Lebens. Man wird nicht eingeschrieben bei der Bekehrung. Nirgends steht das. Vielleicht hat man das mal in der Sonntagsschule gelernt, aber das war nicht richtig. Auch in der Sonntagsschule kann mal was Falsches gesagt werden. Und es gibt keine Stelle, wo das steht. Natürlich sagt der Herr Jesus den Jüngern, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Aber er sagt nichts darüber, wann sie eingeschrieben worden sind. Und David sagt im Psalm 139, als er ein ungeformter Knäuel war im Mutterleib, da waren sie eingeschrieben, die Lebenstage in dein Buch. Ja, er war schon im Buch des Lebens eingetragen. Da steht übrigens auch die genaue Zahl, wie viele Tage wir leben werden. Jetzt versteht man, warum Whitfield sagen konnte, als er einmal vom Mob fast umgebracht worden war, schreibt er später ins Tagebuch, es ist unglaublich, wie unsterblich Auserwählte sind. Ja, es ist wirklich so. Gott hat das eingetragen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man dann unvorsichtig leben soll. Ja? Das ist dann wieder die andere Seite. Aber es ist schon so. Gott hat das eingeschrieben. Und nun gibt Gott jedem Menschen während seines Lebens die Gelegenheit, sich zu bekehren. Und spätestens beim Tod ist die Gnadenzeit zu Ende. Wer sich nicht bekehrt hat, wird aus diesem Buch gelöscht. Aber es kann auch sein, zu Lebzeiten noch, dass die Gnadenzeit abläuft und Gott nicht mehr ruft. Und gerade eben, wenn der Antichrist kommen wird, nach der Entrückung, all die, die das Evangelium gehört haben, die werden gelöscht. Und Gott sendet eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie gerettet würden. Und darum steht hier, in jener Zeit wird ein Volk gerettet werden, an jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Alle, die im Buch des Lebens noch drin sind. Und da wird sich ein Drittel bekehren in der größten Not. Das sagt Sacharja 13, Vers 8. Aber es ist ja fantastisch, wenn man denkt, wir haben keine solche Verheißung für die Schweiz, dass ein Drittel errettet werden wird. Und wir müssen uns keine Illusionen machen. Wir sind so im Bereich von 2% der Bevölkerung. Die bibelgläubigen Christen sind im Bereich von 2%. Das kommt zwar darauf an, es gibt Gebiete, da ist die Prozentzahl ein bisschen höher, zum Beispiel da in Winterthur und in Zürich-Oberland. Ist ja unglaublich schön, wie viele Christen es da gibt. Aber dann gibt es wieder Gebiete, da ist es sehr schwierig. Aber schweizweit, das sind nicht 30%. Aber hier wird gesagt, ein Drittel von Israel. 13, Vers 8. Und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen. Und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert. Und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Zwei Drittel kommen bei diesem Angriff von Norden und dann von Süden um. Es ist furchtbar, so etwas zu denken. Aber die Bibel sagt das. Und das heißt wirklich im Land Israel, das bezieht sich nicht auf den Holocaust. Das war nicht im Land. Diese Katastrophe wird auch angedeutet in 5. Mose 30, als Gott, wo Gott sagt, dass er am Ende der Tage diese Katastrophe über Israel kommen lassen wird. Aber hier geht es um die Katastrophe im Land. Und jetzt wird weiter gesagt, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Diese zu ewigem Leben und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Hier wird die Auferstehung der Toten angekündigt. In einem Satz, aber wir müssen uns im Klaren sein, es gibt eine Auferstehung der Gerechten, die durch den Glauben, durch die Bekehrung gerecht geworden sind, und der Ungerechten, derer, die die Rettung nicht angenommen haben. Aber das geschieht nicht zum gleichen Zeitpunkt. Die Auferstehung der Gläubigen wird geschehen vor dem tausendjährigen Reich. Und die Auferstehung der Ungläubigen erst nach dem tausendjährigen Reich. Das lernen wir aus Offenbarung 20. Und dann kommt das Endgericht. Und die Ungläubigen werden dann in den Feuersee geworfen. Aber die Auferstehung der Gläubigen ist vor dem tausendjährigen Reich, und zwar in Phasen. Zuerst bei der Entrückung. Und dann die zwei Zeugen, gerade in der Mitte der 7 Jahre, Nach 3,5 Tagen werden die auferstehen und in den Himmel gehen. Und die Märtyrer aus der Drangsalzeit, die werden dann auferstehen, gerade vor dem 1000-jährigen Reich. Das sagt Offenbarung 20. Aber hier wird das alles zusammengefasst. Viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Diese zu ewigem Leben, aber nach dem 1000-jährigen Reich, und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Das ist schrecklich. Man denkt, 1. Korinther 15, das wird ja oft gelesen am Grab, am offenen Grab. Und da wird auch gelesen, es wird gesät, der Körper wie ein Korn ins Grab gelegt, in die Erde gelegt, in Schwachheit, es wird auferweckt werden in Kraft. In Unehre gesät, aber es wird in Herrlichkeit auferweckt. Und es gibt Leute, die denken, oh, ich könnte eigentlich schöner aussehen. Ja, nur ein bisschen warten. Das kommt alles noch. Also der Auferstehungskörper, der wird perfekt sein. Und eben nichts mehr tragen von dem, was irgendwie mit Schwäche zu tun hat. Aber die Ungläubigen, die werden auch körperlich auferstehen. Aber hier steht, zur Schande, zu ewigem Abscheu. Die werden auch hässlich aussehen und so in die Ewigkeit gehen. Und dann heißt es in Vers 3, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Wer sind diese Verständigen? Das sind die Maskilim. So steht es im Hebräischen. Ich habe das aufgeführt bei Kapitel 12. Dritter Punkt. Die Maskilim. Das sind die Verständigen. Und damit ist hier gemeint der Überrest aus Israel. Und zwar ganz speziell die 144.000. Und die werden so treu sein. Auch in Offenbarung 14 werden die beschrieben. Das ist gewaltig. Dort heißt es einfach von ihnen, sie folgen dem Lamm, wohin irgend es geht. Gläubige, die einfach das tun und dorthin gehen, wo der Herr Jesus sie haben will. Und es heißt auch von ihnen, sie haben sich nicht mit Frauen befleckt. Auch in moralischer Hinsicht, klare Überzeugungen, das ist unser Weg und den gehen wir. Und es heißt von ihnen, in ihrem Munde wurde kein Falsch erfunden. Die sagen sich, für Gläubige ist Lügen ein No-Go. Wird nicht gelogen. Und nun, das Wort Maskilim, Verständige, ist sehr, sehr interessant. Maskilim, jetzt machen wir ein bisschen Hebräisch, ihm ist die Mehrzahl. Also Maskil ist der Verständige. Und das kommt von einem Verb Hiskil. Maskil ist einfach das Partizip von Hiskil. Hiskil hat 3 Bedeutungen, kann man sich merken. Verständig sein, verständig handeln, verständig machen. Also, die Maskilim, das sind solche, die sind verständig. Und die verstehen das Wort Gottes. Aber nicht einfach nur theoretisch. Sie setzen es um. Und darum heißt Hiskil eben auch verständig handeln. Die handeln auch danach. Aber sie halten das nicht einfach, behalten das nicht für sich, sondern sie geben es weiter. Und darum heißt Hiskil auch verständig machen. Also man könnte übersetzen, und es wäre jetzt mal richtig, die Verständigen werden leuchten. Oder die verständig Handelnden werden leuchten. Oder die verständig Machenden werden leuchten. Wie der Glanz der Himmelsfeste. Sie sind wie Sterne am Himmel in der Nacht, an denen man sich durch die Position orientieren kann. Da können wir natürlich jetzt lernen. Wir sind auch in der Endzeit. Natürlich noch vor der Entrückung, aber wenn die nachher so sind, warum sollen wir vorher nicht so sein? Dass Menschen sich an uns orientieren können. Ich weiß, es gibt manchmal Leute, die sagen, die haben sehr viel Bibelwissen. Die sagen, ja, also, aber diese Stelle, das ist, ja, das, da gibt es 6 verschiedene Auslegungen. Und ja, da kann man natürlich nicht behaupten, das sei das, aber ich würde sagen, Auslegung 2 oder 5 geht auch noch. Und jetzt? Was soll man glauben? Man kann sich nicht orientieren. Aber wichtig ist, dass wir Lichter sind, an denen sich andere Gläubigen orientieren können. Und jetzt kann einer fragen, ja, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit dieser Prophetie und was nach der Entrückung geschieht? Wir sind ja weg. Ja, natürlich. Aber wir lernen so viel von dem, was nachher kommt, für jetzt. Und noch mehr, wenn wir wissen, dass was nachher über diese Welt kommt, dann sind wir doch motiviert, die Zeit, die uns jetzt noch bleibt, auszunutzen, um die Menschen zu warnen. So wie Noah, es gab ein vor der Flut und ein nach der Flut. Aber Noah hat die Leute vor der Flut gewarnt, weil er wusste, was nachher kommt. Also dieses Studium der Prophetie ist ganz wichtig, damit wir motiviert sind zu wissen, jetzt müssen wir die Zeit ausnutzen. Die Schachfiguren für das nach der Entrückung, die sind aufgestellt. Es könnte jederzeit losgehen. Also, dann müssen wir die Zeit ausnutzen jetzt. Und wir sollen auch solche Sterne sein. Und hier steht, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Ja, die werden evangelisieren in Israel. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 10, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen kommt. Aber diese 144.000, da muss man sich vorstellen, die werden Gas geben. Und die stehen für die Sache des Herrn hin. Und darum, das ist schon speziell, wenn man mit diesen Orthodoxen zu tun hat in Ostjerusalem, denkt man, diese Blindheit, warum sehen sie den Messias nicht? Und mir hat auch schon einmal jemand geschrieben, ja, du schreibst immer so positiv von diesen Leuten, aber das sind ja Feinde des Kreuzes. Ja, natürlich. Der Apostel Paulus war auch ein Feind des Kreuzes vor der Bekehrung. Aber sobald die Augen aufgingen, war alles klar. Und er konnte in der Synagoge die Bibelstellen zusammentragen und zeigen, dass Jesus Christus der Messias ist. Er brachte die Juden in Damaskus in der Synagoge außer sich. Ja, wo hat er das gelernt? Da keine Schule gemacht noch zwischendurch, nach der Bekehrung. Plötzlich war alles klar. Und eben, wenn man sieht, wie Gott hier schon etwas vorbereitet und aus dieser Vorbereitung wird dann nach der Entrückung diese Frucht kommen. Und dann ist das eben schon sehr bewegend, wenn man manchmal so junge Leute kennenlernt aus diesen Orthodoxen, die haben das Gefühl, die sind bekehrt. Die haben so eine Überzeugung, wir sind hier zurückgekehrt, weil das Wort Gottes uns sagt, dass wir hier wohnen sollen und dass er uns zurückbringt und so weiter. Viel Begeisterung, aber die Augen sind noch geschlossen. Und wie bei Paulus, da fiel es wie Schuppen von seinen Augen, dann wird der Überrest sehen. Und das ist schon etwas Wichtiges. Und darum muss man auch sehen, alles, was vorbereitet wird in Israel an Schriften, an Büchern, die verteilt werden. Und in den vergangenen Jahren, das sind Hunderttausende von guten Büchern über den Messias, die verbreitet worden sind. Das ist alles Munition. Nicht nur für jetzt. Dadurch kommen die Leute jetzt schon zum Glauben. Und das Interesse ist riesig. Da kommen Briefe. Ja, ich habe dies und dies Buch gelesen, schicken Sie mir doch noch mehr. Ich möchte noch mehr lernen über den Messias Israels. Aus dem Kibbutz sowieso. Oder aus jenem Ort und da und da und da. Oh, schicken Sie mir 10 neue Testamente auf Hebräisch. Ich brauche das für meine Schulklasse. Solche Dinge. Und alles, was da schon ausgestreut ist, das ist bereits Vorbereitung. Das wird dann der Überrest nach der Entrückung benutzen. Die werden das Neue Testament lesen und eben die werden Gas geben. Und diese Treue, diese Hingabe in der schwersten Zeit ist wirklich eine Ermutigung, auch für uns, dass auch von uns gesagt werden könnte, wie von Ihnen in Offenbarung 14, diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgendes geht. Ich sage mir manchmal, das wäre eine Grabinschrift. Aber das wählt man lieber nicht selber. Aber wenn das einfach unser Leben beschreiben würde, kommt nicht darauf an, was wir genau machen. Es muss einfach das sein, was der Herr Jesus mit unserem Leben machen möchte. Wollen wir noch beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein wunderbares Wort haben, das uns so zeigt, was in der Zukunft kommt. Aber es zeigt uns auch, in welcher Epoche wir leben. Danke, Herr Jesus, dass du uns in diese Zeit gestellt hast. Und hilf uns, dass wir wirklich mit Überzeugung und Energie uns einsetzen für deine Sache. Und dass wir erkennen, was ist unser persönlicher Auftrag. Dass wir uns nicht in vielen möglichen Aufträgen verlieren, sondern dass wir ganz klar sehen, was du willst. Und dass wir diesen Weg gehen und das dann auch mit deiner Kraft. Dann kannst du uns auch vor Überforderung bewahren. Aber wir bitten dich auch, dass du uns vor Faulheit bewahrst. Dass wir doch wirklich für dich da sind und erfüllt sind von dir und deinem Wort. Amen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den dritten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniel, Kapitel 11, Vers 36 bis Kapitel 12, Vers 3, 9. Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den dritten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.